Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, bei den Nachrichten grüße ich heute Jana Hrbeková.
Nachrichten.
Präsident Pellegrini eröffnete Kultur- und Bildungszentrum in Orebitsch. Koalition kritisiert Empfehlung zur Aussetzung von EU-Mitteln für die Slowakei. Der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini hat am Mittwoch feierlich das Kultur- und Bildungszentrum im kroatischen Orebitsch eröffnet. Dieses Zentrum ist ein greifbarer Ausdruck des Respekts der Republik Kroatien gegenüber der slowakischen Minderheit, unserer Kultur und den Werten, die die Slowakei hier seit Jahrhunderten bewahren, sagte der Präsident in seiner Festrede. Zugleich würdigte er die Arbeit des Verbands der Slowaken in Kroatien und des slowakischen Kulturzentrums in Našice. Die slowakische Minderheit in Kroatien ist eine von 22 anerkannten nationalen Minderheiten, deren Status in der kroatischen Verfassung verankert ist. Mehr als 4000 Menschen bekennen sich zu ihr. Der Beschluss des Europäischen Parlaments, der auch eine Empfehlung an die Europäische Kommission enthält, die EU-Fördermittel für die Slowakei aufzusetzen, ist nach Ansicht der Koalitionsabgeordneten ein substanzloser Eingriff in die Politik, von denen es angesichts der bevorstehenden Parlamentswahlen noch mehr geben wird. Ich betrachte dies als einen von Dutzenden nichtssagenden Beschlüssen, die für die Europäische Kommission keinerlei bindenden Charakter haben, reagierte der Smer-Abgeordnete Richard Glück. Dieser Beschluss sei seiner Meinung nach von der stärksten Oppositionsbewegung Progressive Slovensko bei Freunden in der Fraktion des Europäischen Parlaments in Auftrag gegeben worden. Die Oppositionsabgeordnete Veronika Remišová spricht von einer internationalen Blamage und den Folgen der aktuellen Regierungspolitik. Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden der progressiven Slowakei, Michal Truban, muss die Koalition diese Drohung ernst nehmen. Er forderte die Regierung auf, Gesetze zu erarbeiten, die das Vertrauen in den Rechtsstaat in der Slowakei wiederherstellen und eine wirtschaftliche Katastrophe verhindern, die das Einführen der EU-Fonds für die Slowakei auslösen würde. Mehr dazu im heutigen Tagesthema. Die Ausweitung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in strategischen Branchen, darunter Energie, moderne Technologien und Innovationen, stand am Mittwoch im Mittelpunkt der Gespräche des slowakischen Außenministers Juraj Blanár mit seinem malaysischen Amtskollegen Mohammad Hassan und dem Präsidenten des malaysischen Repräsentantenhauses Johari Abdul. Malaysia gehört zu den Technologieführern der Region und ist ein natürlicher Partner für die Slowakei, die über eine starke industrielle Basis verfügt. Unser Ziel ist es, die Kapazitäten unserer beiden Länder zu bündeln und in konkreten gemeinsamen Projekten umzusetzen, erklärte Blanár.
Tagesthema.
Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben am Mittwoch in Straßburg über die Haushaltsentlastung abgestimmt, also die endgültige Zustimmung des Europäischen Parlaments zur Ausführung des EU-Haushalts für das Jahr 2024. In Übereinstimmung mit dem Berichtsentwurf des Haushaltskontrollausschusses KONT, der in 5 Punkten auch die Slowakei betraf, stimmten die Europaabgeordneten für die Entlastung und im Punkt 109 auch für die Empfehlung, dass die Europäische Kommission ein Rechtsverfahren einleiten solle, das zum Einfrieren der EU-Gelder für die Slowakei führen könnte. Die Europäische Kommission wird den Beschluss des Europäischen Parlaments als politisches Signal zur Kenntnis nehmen, muss sich jedoch nicht wörtlich daran halten. Der Ausschuss KONT wies in seinem Bericht vor der Abstimmung darauf hin, dass die Europäische Kommission im Mai letzten Jahres beschlossen hatte, die Finanzhilfen für die Slowakei um über 1,2 Millionen Euro zu kürzen. Sie tat dies, da die Slowakische Republik die Unstimmigkeiten im Bereich der nachlassenden Bekämpfung von Korruption, Betrug und Interessenskonflikten, die den finanziellen Interessen der EU schaden, nicht behoben habe. Über den Kernpunkt 109 wurde in 4 Teilen abgestimmt. Im ersten Teil stellte der Ausschuss fest, dass die Slowakei im Jahr 2024 eine Reihe von Änderungen des Strafgesetzbuchs verabschiedet hatte, darunter die Abschaffung spezialisierter Antikorruptionsbehörden, der Nationalen Kriminalagentur und der Sonderstaatsanwaltschaft, was zu Verzögerungen bei der Ermittlungen und zu einem deutlichen Rückgang der Anzahl von Ermittlungen in Korruptionsfällen führte. Im zweiten Teil nahmen die Abgeordneten mit Besorgnis den Plan der slowakischen Regierung zur Kenntnis, das Amt für den Schutz von Hinweisgebern durch eine Einrichtung zu ersetzen, deren Leiter vom Parlamentspräsidenten ernannt werden soll. Die stelle eine Gefahr der Politisierung des Amtes dar, eine Verringerung des Schutzes von Hinweisgebern und eine Einschränkung der Kontrolle, wie die Regierung mit EU-Mitteln umgeht. Im dritten Teil wies der Ausschuss darauf hin, dass die Entwicklung in der Slowakei ein erhöhtes, erhebliches Risiko für die ordnungsgemäße finanzielle Verwaltung des Unionshaushalts darstellen. Der Ausschuss forderte die Europäische Kommission daher auf, den ersten Schritt im Rahmen des Konditionalitätsmechanismus zu unternehmen und ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Die Abgeordneten wiesen auch auf die Mission des Kontausschusses in Bratislava im Mai 2025 und die unbegründeten Äußerungen des slowakischen Ministerpräsidenten und der Mitglieder des Nationalrats sowie auf Drohungen gegen den Leiter der Delegation des Europäischen Parlaments hin. Im Bericht hieß es, dass solche Vorfälle ein Zeichen für ein sich verschlechterndes rechtsstaatliches Umfeld und Risiken für die finanziellen Interessen der Europäischen Union seien. Der Kontausschuss äußerte in dem vorgelegten Dokument seine Besorgnis über die Vielzahl von Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit EU-finanzierten Pensionen. Nach Ansicht der Abgeordneten sollte die Europäische Kommission einzelne Projekte einschließlich der Nutzung von Pensionen einer Prüfung unterziehen, um einen weiteren Missbrauch von EU-Mitteln zu verhindern. Der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini betrachtet die Empfehlung des Europäischen Parlaments als politisch motivierte Maßnahme. Er sieht in diesem Schritt einen Versuch, die Slowakei für bestimmte Standpunkte der slowakischen Regierung zu bestrafen. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine solche Abstimmung letztendlich nicht erfolgreich sein wird und dass die EU unsere EU-Fördermittel nicht einfriert, erklärte das Staatsoberhaupt in einer Stellungnahme.
Und damit willkommen zum RSI-Magazin-Teil Die Slowakei haut nah. Unser heutiges Programm. Wir treffen den Journalisten und Schriftsteller Peter Getting und stellen sein neues Buch über die Kollaboration von Künstlern zwischen 39 und 45 vor. Und danach blättern wir in der Literatur und ambivalenten Biografie des berühmten slowakischen Schriftstellers Dominik Tatarka, der vor genau 30 Jahren in Memoriam mit dem Ludovic-Stur-Orden geehrt wurde. In der SWR-Rundfunkpyramide Bratislava begrüßen Sie am Mischpult Eva Megelska und am Mikrofon Kai Zeisberg. Wir wünschen angenehmes Zuhören. Kulturspiegel. Sie sind Ikonen unserer Kultur. Ihnen wurden Denkmäler errichtet und Straßen nach Ihnen benannt. Sie haben Ihren festen Platz im literarischen Wortschatz und in den Lehrbüchern. Die slowakische Moderne ist ohne Sie undenkbar. Eine neue Publikation zeichnet jedoch ein anderes Bild berühmter slowakischer Schriftsteller und deren Zusammenarbeit mit dem klerikalfaschistischen Regime während des Zweiten Weltkriegs. Sie dokumentiert die Aktivitäten und Schicksale von Autoren und ihren Werken im Angesicht der Machtmechanismen und fördert Erkenntnisse zutage, die jahrzehntelang verschwiegen wurden. Darunter die Beteiligung der Künstler selbst an der Etablierung, dem Fortbestand und der Unterstützung eines Regimes, das grundlegende Menschenrechte verletzte und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beging. Und das trotz eines politisch-historischen Bruchs irgendwie doch fast nahtlos vom neuen Totalitarismus, kommunistisch geprägtem, abgelöst wurde. Ein Menetekel bis heute. Peter Getting, Jahrgang 1975, ist Schriftsteller und Journalist. Der Autor veröffentlichte Kurzgeschichtensammlungen, einen Roman, eine Novelle oder auch 2018 den vielbeachteten Prosatext Polamane Nohi Balitjek, die gebrochenen Beine der Balletttänzerinnen. Seit mehr als 20 Jahren schreibt er als Publizist für verschiedene meinungsbildende Medien und hat sich zudem an unabhängigen Kampagnen künstlerischer und sozialer Natur beteiligt. In seinem neuen Buch »Trübe Brunnen«
künstlerische Kollaboration in den Jahren 1939 bis 1945, erschienen im März 2026 als Hardcover und als E-Book beim Verlag Artis Omnis, stützt sich Getting auf eigene Forschungen und die Erkenntnisse anderer Wissenschaftler und zitiert aus zahlreichen Werken sowie aus der damaligen Presse, ergänzt dies mit Dokumenten und Fotografien, die auf das moralische Versagen der gesellschaftlichen Elite, jener nützlichen bzw. unnützen Idioten, hinweisen. Gleichzeitig thematisiert er auch Ausdrucksformen des Widerstands, die Folgen von Meinungsverschiedenheiten und berührt das umfassendere Problem der künstlerischen Kollaboration mit totalitären Regimen im Kontext unserer Zeit. Das Buch kann zur notwendigen Selbstreflexion und Enttabuisierung vergangener Kapitel der Geschichte beitragen. Der Historiker Ivan Kamenets sagte darüber: Der Autor behandelt ein sehr sensibles, wichtiges, aber vernachlässigtes Thema, das mitunter sehr schmerzhaft für das gesellschaftliche Bewusstsein ist. RSI sprach nach der Buchpräsentation Ende März in der Buchhandlung 8 Forum in Bratislava mit Peter Getting. Herr Getting, jetzt sind Sie heute nicht eigentlich als Schriftsteller da gewesen, sondern als Autor, noch dazu eigentlich als Journalist. War diese Arbeit an diesem Buch eine rein dokumentarische Arbeit oder hat sie am Ende auch doch moralisch wertend sich entwickelt?
Ich wollte immer, dass wir anfangen, darüber zu reden. Im deutschen Umfeld zum Beispiel läuft diese Debatte, glaube ich, schon länger. Und es ist nur fair, auszusprechen, wie wir lebten, wie wir leben, was wir darüber denken. Einfach darüber nicht zu schweigen, das war der Hauptgrund.
Aber das ist ja nun ein Buch über eine ganz bestimmte Zeit. Warum über diesen Abschnitt der Geschichte? Oder sind weitere Bücher geplant, vielleicht über andere totalitäre Regime und Zeiten?
Ich widme mich meinem eigenen Schaffen. Das hier war ein Ausflug. Die Auswahl wurde davon bestimmt, dass dieser Zeitabschnitt ziemlich kurz war, nur wenige Jahre. Wir erlebten danach Jahrzehnte in einer anderen Diktatur. Das würde eine ganz andere Datenerhebung erfordern. In der Slowakei wird dieses Kriegsregime nach wie vor als diskutabel wahrgenommen. Die Gesellschaft hat sich damit nicht richtig auseinandergesetzt.
Was unterscheidet denn aber die Situation in der Slowakei bzw. in der Tschechoslowakei von ähnlichen Situationen, die wir ja auch in anderen Ländern kennen? Nehmen wir ruhig mal Deutschland auch als Beispiel, die Nazi-Zeit und die Zeit danach, den Totalitarismus danach im Sozialismus. Also was ist denn das Slowakei-Spezifische an dieser Erscheinung, um die es in dem Buch geht?
In jedem Regime kam es dazu, was wir künstlerische Kollaboration nennen. Dennoch hatte jedes Regime seine Eigenheiten. Wir waren ein Vasallensystem des Dritten Reichs, des Deutschen. Und das brachte sicher Besonderheiten mit sich. Einiges entstammte der Eigeninitiative. Anderes entwuchs hingegen der Unterwürfigkeit eines Dieners. Interessant ist, und damit sollte man sich vielleicht tiefgehender beschäftigen, dass Hitlers Schriften auch hierzulande in unglaublichen Auflagen herausgegeben wurden, was ja auch von deutscher Seite subventioniert wurde. Auch diese radikale Zeitung der Linkergarden, Gardista, bekam Geld von den Nazis, wie auch die extremistische Zeitschrift Náš boj, unser Kampf. Also das von oben angeordnete wurde von der heimischen Staatsmacht gezielt implementiert. Dem ist dann eben auch ein Teil der Schriftsteller gefolgt.
Aber wie konnte das funktionieren? Weil Nationalismus hat es ja sowohl den Deutschen gegeben als auch diesen slowakischen Nationalismus, den wir ja bis heute auch wahrnehmen. Wie hat das zusammen funktioniert?
Toto je špecifikum nacionalizmov, že vidíme to napríklad aj v modernej Európe.
Das ist ein Spezifikum der Nationalismen, das wir auch im modernen Europa sehen. Einerseits rufen sie Slowakei zuerst, oder großes Polen, oder Großdeutschland, oder auch großes Großbritannien, oder eben Make America Great Again, nicht wahr? Aber andererseits sind diese Extremisten imstande, zusammenzuarbeiten. Denn eines verbindet sie, das Unvermögen, Vielfalt in der Gesellschaft zu akzeptieren.
Nun hängt ja so ein Vorgang, dass Künstler sich korrumpieren lassen, auch mit Förderung durch den Staat oft zusammen. Also der Einfluss des Staates wird ja dann geltend gemacht. Der Staat fördert was, das hat ja selbst der Kulturstaatsminister Weimar jetzt in Deutschland gesagt, wir, wenn wir was fördern, wollen bestimmen, was wir fördern. Wäre es dann aber nicht für Künstler besser, sich ganz fernzuhalten vom Staat, auch von Förderung des Staates und zum Beispiel von bestimmten Verbänden, Schriftstellerverband, weil dort ist ja immer letzten Endes politische Instrumentalisierung oder zumindest ein politischer Mechanismus mit dabei.
Ich repräsentiere in meiner Situation genau diese Ansicht. Wenn ein Mensch, ein Autor, ein Künstler an einem Staat partizipiert, gerät er oft in eine Lage, in der von ihm etwas verlangt wird. Mal vulgär, mal unauffällig. Mach das so und so und du bekommst Geld für dein nächstes Buch. Mach das so und es findet sich Geld für das nächste Festival. Diese Art der Teilhabe, und da rede ich jetzt nicht von totalitären Regimes, sondern von freien, in denen wir leben, ist total schleichend, unauffällig. Aber das Leben eines unabhängigen, von allem abgeschnittenen Anarchisten ist schwierig. Auch wir müssen Rechnungen bezahlen. Das bleibt also immer problematisch und hängt schon von jedem einzelnen Künstler ab, inwieweit er damit macht.
Jetzt haben Sie einen neuen Begriff für heute Abend eingeführt, nämlich den des Partizipierens. Während der Buchvorstellung ging es auch um den Unterschied oder das Unterscheiden zwischen Opportunismus und Kollaboration. Also wo zieht man denn jetzt die Grenze? Wie ordnet man das ein aus Ihrer Sicht?
Ich habe da mal ein Beispiel, ein kurzes. Die Sekretärin von Hitler. In der Slowakei pflegt man zu sagen, so war das nun mal, es ging ja nicht anders. Diese Hitler-Sekretärin hat immer wieder betont, ich war doch bloß eine Sekretärin, ich habe da nur getippt, was hätte ich ausrechnen können. Doch angeblich ist sie einmal am Grab von Sophie Scholl an der Weißen Rose vorbeigegangen. Und da sei ihr bewusst geworden, dass diese Sophie damals genauso alt war wie sie. Diese Sophie hat es begriffen und war in den Widerstand gegangen. Da soll die alte Dame dann doch gesagt haben, es ging ja doch anders. Das macht für mich den Unterschied, wissen Sie. Manche beteuern andauernd, es war nicht anders möglich, obwohl es sehr wohl anders möglich war.
Sie gestehen also jedem Künstler im Grunde, jedem Menschen zu, Fehler zu machen. Das haben wir während der Lesung gehört. Also kann es ja auch einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin passieren, im Nachhinein festzustellen, ich habe mich in dem System geirrt. Ist das für Sie ein Ansatz zur Milde in der Betrachtung zumindest der Geschichte der Literatur?
Ja, ich finde, dass wir alle fehlbare Geschöpfe sind. Jeder Mensch kann versagen, niemand ist perfekt. Und es ist nicht leicht zuzugeben, dass man sich geirrt hat oder dass man sich sogar ganz schrecklich geirrt hat. Aber es ist befreiend. Das ist auch vielen Künstlern, vielen Schriftstellern passiert. Jeder Mensch mag Anerkennung. Deshalb ist es nicht leicht zu sagen, ich habe versagt, ich habe euch enttäuscht. Doch es ist meiner Meinung nach der einzige Weg, um voranzukommen. Sonst würden wir daran ersticken. Schließlich haben wir alle ein Gewissen.
Dominik Tatarka ist ja jemand, der sich mit der faschistischen Zeit, mit der klerofaschistischen Zeit, mit diesem theokratischen, diktatorischen System auseinandergesetzt hat, die Pfaffenrepublik. Und dann aber im Nachgang im Sozialismus offenbar Fehler gemacht hat, wie Sie es heute auch benannt haben. Was macht man denn jetzt? In was für einem Dilemma stecken wir eigentlich bei der Bewertung solcher Künstler, die ja etwas Grandioses, was Enormes hinterlassen haben? Denn gerade die Pfaffenrepublik ist ja ein Begriff alleine und ein Werk, das bis heute Nachhalt und an Aktualität ja im Grunde nichts verloren hat.
Die
Pfaffenrepublik ist ein Werk, das Tatarka im stalinistischen Geist geschaffen hat. Der Schriftsteller Pavel Rankow hat vor 20 Jahren in einer Rezension gemeint, gefällt. Es sei so schlecht geschrieben, dass es wie eine Parodie auf seinen eigenen Stil wirke. Flache Figuren, etwas Unbrauchbares, fürchterlich. Meiner Meinung nach ist es nur ein Beispiel dafür, wo der Weg nicht hinführen sollte. Denn wir hatten ja einen wichtigen antifaschistischen Aufstand, der auch europaweit nachhallte. Aber kurz nach dem Krieg wurde er von einer anderen totalitären Partei gestohlen. Wir haben es mit einem Aufstand zu tun, der den Grundstein der heutigen Slowakei legte. Doch nur etwa 50% der Aufständischen waren Kommunisten. Die andere Hälfte, muss man sagen, waren Bauern, demokratische Parteigänger, auch Priester und auch Juden. 40 Jahre lang wurden die Menschen darüber belogen, wie es wirklich war. Und an der 40-jährigen Lüge waren eben auch Schriftsteller beteiligt.
Was würden Sie sagen, wenn Sie aus der Politik den Wunsch bekämen, die Anfrage, Sie zu beraten? Nur zu beraten in kulturpolitischen Fragen. Wie würden Sie reagieren?
Auf keinen Fall. Ich bin doch ein Punk.
Geblättert.
Im vorangegangenen Beitrag ging es auch um Dominik Tatarka, der ein bedeutender slowakischer Schriftsteller, Essayist und Dissident war und sich in seinen Werken oft kritisch mit dem Totalitarismus auseinandersetzte. Die verbundene Schule mit dem bilingualen Gymnasium in Poprad beispielsweise trägt heute seinen Namen. Doch aus heutiger Sicht ist auch Tatarka für Literaturwissenschaftler und Kritiker nicht unumstritten. Insbesondere in jenem Zeitabschnitt nach dem Zweiten Weltkrieg und der Machtergreifung durch die Kommunisten. Dominik Tatarka wurde 1913 in Plevnik, Trnava, nahe Trenčín, geboren und starb 1989 in Bratislava. Nach der Samtenen Revolution 1989 wurde er hinsichtlich der Repressionen, die auch ihm während des Sozialismus, vor allem während der sogenannten Normalisierung zuteil wurden, rehabilitiert. 1995, vor genau 30 Jahren, verlieh ihm der damalige slowakische Staatspräsident Kovács den Ludovic-Stur-Orden erster Klasse in Memoriam. Ebenfalls vor 30 Jahren kam posthum eine Werkausgabe von Tatarkas Schriften zu Nation, Kultur und Kunst heraus, unter dem vielsagenden Titel »Kultur als Sozialstation«. Der Literaturwissenschaftler Pavel Matejovic meint,
für das Werk Tatarkas ist die Geste der Revolte typisch. Er selbst nennt das häufig dieses Sich-Aufbäumen. Ob als Revolte gegen das klerikal-faschistische Regime in der Pfaffenrepublik oder in der Zeit der Normalisierung in den 1970ern gegen die kommunistische Herrschaft.
Ob Farska Republika von 1948, einem Roman über die Zeit des slowakischen Kriegsstaates unter dem katholischen Priester Josef Tiso, oder Dämon Suhlasu, der Dämon der Zustimmung von 1963, einer Satire über kleinkarierten Konformismus und den Verlust künstlerischer Freiheit, Tatarka war so scharfzüngig wie wandlungsfähig. Noch einmal der Literaturwissenschaftler Pavel Matejovic.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat Dominik Tatarka die Pfaffenrepublik geschrieben. Vom Genre her unterscheidet er sich von seinen früheren Werken, da es nun im realistischen Code geschrieben ist. Die Geschichte hat einen markanten autobiografischen Unterton. Die Hauptfigur erwacht in der Kriegszeit und wird zu einem revoltierenden Menschen, der dem Regime der faschistischen Volkspartei in der Zeit der Kriegsrepublik gegenüber kritisch wird. Das spätere Schaffen Tatarkas folgt aber einer anderen Linie, die von der Machtübernahme durch die Kommunistische Partei im Februar 1948 beeinflusst war. Die erste Hälfte der 50er Jahre wird als Etappe des sozialistischen Realismus bezeichnet. Das war eine genau definierte politische Doktrin. Damals war es das einzige zugelassene Mittel der künstlerischen Äußerung. Dominik Tatarka gehörte zu den Schriftstellern, die sich diese Methode aneigneten. Er hat sie mit Begeisterung akzeptiert und ist ihr erlegen.
Der Kommunismus als Ausweg? Tatarka, der in den Kriegsjahren als Gymnasiallehrer gearbeitet und sich später der Partisanenbewegung angeschlossen hatte, spürte im Laufe der kommunistischen Herrschaftsjahre, wie er zunehmend in Isolation geriet. Seine Werke nach 68 sind als Samizdate oder von ausländischen Verlagen herausgegeben worden. Aus seinem späteren Text »Allein gegen die Nacht« aus dem Jahr 1984 kann man zum Beispiel deutlich ablesen, wie unglaublich stark Tatarka darunter gelitten hatte, dass seine besten Freunde unter den Schriftstellern plötzlich anfingen, sich zurückzuziehen. Dabei hatte er Glück, dass er dank seiner hohen literarischen Kunstfertigkeit dennoch auch Freunde aus den Reihen der Dissidenten hatte. Zunehmend kommunizierte er dann vor allem mit der tschechischen Dissidenten-Community und reflektierte in seiner Literatur kritisch jene Zeit und Entwicklung, an der er im Grunde zunächst selbst nicht unbeteiligt gewesen war. Im deutschsprachigen Raum ist wohl vor allem die Pfaffenrepublik bekannt. Eine übersetzte Ausgabe erschien dereinst im Prager Artea Verlag. Hören wir daraus ein paar Auszüge. Zunächst beschreibt Tatarka, wie aus den Lautsprechern in der Stadt verschiedene politische Botschaften und Reden der Linkergarden zu hören sind, die evangelischen Pfarrern gelten, die sich nicht der Nazidoktrin beugen wollen und dafür im Knast landen.
Was tun diese vergifteten Tschechoslowaken? Wisst ihr, was sie tun? Habt ihr als Wache des Slowakentums beobachtet, was sie machen? Sie taufen Juden.
Und Dominik Tatarka entlarvt nicht nur jene, die offen hetzten, sondern auch die Welt der Nutznießer des menschenverachtenden Tiso-Systems.
Die Frau des Direktors stammte aus Bica, wo der Führer des slowakischen Staates geboren wurde. Sie und ihre Verwandten, durchweg wohlgenährte, rotbackige Fleischer, konnten sich damit nicht zufrieden geben, dass Karolines Mann weiterhin bloß Lehrer blieb und seine Freizeit mit Wörtern vertrödelte. Der Führer des Staates pflegte als braves Söhnchen zum Schweineschlachten zu seinen Eltern zu kommen, als man dieses nach dem alten Brauch jährlich als Familienfest feierte. Als Caroline noch ledig war, unterhielt sie freundschaftliche Beziehungen zur Cousine zweiten Grades des Führers und Staatsoberhaupts. Für sie war es nicht schwer, in weißer Schürze und häuslichem Gewand zu diesem Familienfest zu gelangen, denn schließlich bildete ja die ganze Slowakei eine einzige Familie. Sie nutzte das Privileg alter nationalistischer Katholiken. Als der Schweinehals mit Meerrettich, der dem Führer außerordentlich mundete, an der Reihe war, brachte sie ihre Bitte vor.
Besonders bitter ist die Erfahrung der naivgläubigen Mutter der Hauptfigur, des Tomasz Menkina. Sie wendet sich dem Rat der Direktorengattin folgend, Anführer Tiso, mit einer Bitte um Gnade, zeigt mit dem Finger auf andere und bekräftigt im Grunde nur den Verdacht gegen ihren Sohn.
Ich armseliges Geschöpf, ich untröstliche Mutter, bin unglücklich, meinen Sohn hat man eingesperrt. Ich arme Sünderin, ich weiß nicht, man muss ihn wohl wegen Politik eingesperrt haben, sonst ist er ein guter Junge. Aber in den Schulen in Prag hat man ihn verdorben, die sündige Welt, ungläubige Professoren und sündige Weiber. Er geht nicht in die Kirche, er ist, stellen Sie sich das nur vor, Herr Dekan, in diesen Schulen und vielleicht auch beim Militär von Gott abgefallen.
Spannend zu lesen, dieser Dominik Tatarka, und nachdenklich stimmend bis heute. Mit diesem Literaturstreiflicht verabschieden sich aus der SDR-Rundfunkpyramide Bratislava Eva Medeska vom Mischpult und Kai Zeisberg vom Mikrofon. Auf Wiederhören, do počutia. Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Pozerám sa a vidím svet, presvedčený, že krajších svetov niet. To vidím, to cítim, aj keď svet má dosť veľa chýb, krútiť sa s ním bude vždy dobrý typ. Som s ním zžitý, keď vidieť, že sa zmrazí.